Herzlich willkommen zum Klimafunk der Parents for Future München, hier auf Radio LoRa. Heute hier im Studio Roman Schaller und Ulrich Türk. Roman, womit beschäftigen wir uns heute?
Wir knüpfen das Thema unserer letzten Sendung an. Damals hatten wir mit Martin Schürz allgemein über ungleiche Vermögensverteilung gesprochen und welches Machtungleichgewicht sich daraus ergibt. Heute liegt unser Schwerpunkt darauf, wie die Macht des Geldes für oder auch gegen Klimaschutz eingesetzt wird.
Und dazu hast du zwei Gespräche mitgebracht. Was erwartet denn unsere Hörerinnen heute?
Wir erfahren im ersten Gespräch von einem AfD-Experten, dem freischaffenden Soziologen Andreas Kemper, welche Verbindung es zwischen der rechtspopulistischen Partei AfD und der Klimawandel-Leugnerszene gibt. Das zweite Gespräch habe ich mit der Physikerin und Meteorologin Clara Butz von Urgewalt geführt. Die NGO Urgewalt arbeitet erfolgreich daran, der fossilen Industrie den Geldhahn abzudrehen.
Kommen wir zu unserem ersten Interview. Roman, mit wem hast du hier gesprochen?
Ich habe mit Andreas Kemper gesprochen. Andreas Kemper ist freischaffender Soziologe. Er beschäftigt sich seit der Gründung der Partei mit der AfD. Er hat im Gründungsjahr 2013 als erster ein Buch zu dieser Partei veröffentlicht.
Und welchen Aspekt interessiert uns hier im Klimafunk an der AfD?
Einige Positionen dieser Partei sind sicher allgemein bekannt. Ich denke da als erstes an die Migrationspolitik. Weniger bekannt ist allerdings, welche Standpunkte die AfD zum Klimaschutz einnimmt. Und gerade bei diesem Thema habe ich im Laufe des Interviews das eine oder andere neu dazugelernt.
Dann sind wir gespannt und hören rein.
Herr Kemper, was ist die Position der AfD zu Klimawandel und Klimaschutz?
Die AfD hat sich sehr früh schon positioniert zum Klimawandel und war sehr früh schon verbandelt mit so Klimaleugnungsinstitutionen wie EIKE. Und sie leugnet nicht, dass es halt einen Wandel gibt, einen Klimawandel gibt. Inzwischen sagt sie, okay, es gibt einen Klimawandel, aber der ist nicht gesellschaftlich verursacht, der ist nicht menschengemacht. Das ist halt so die grobe Position der AfD. Dann hat sie noch ganz viele Positionen zur Umweltpolitik und zur Klimapolitik. Und da lehnt sie auch quasi alles ab, was irgendwie in Richtung dessen gehen würde, halt die Klimakatastrophen auch irgendwie abzuschwächen. Das Einzige, was vielleicht in die Richtung gehen könnte, den Klimawandel abzuschwächen, wäre halt Ausbau von Kernenergie. Das wäre so das Einzige, was man sagen könnte, dass sie dafür ist. Also sie will halt den unkontrollierbaren Ausbau der Windenergie stoppen, wie sie sagt. Sie will halt die ganzen Maßnahmen halt, wo es halt darum geht, Energie einzusparen. Beim Autofahren ist sie halt voll die Autofahrerpartei. Als diese Dieselfrage damals war, hat sie sich als Dieselpartei dargestellt. Also sie ist eigentlich die Partei der Leugnung des gesellschaftlich verursachten Klimawandels.
In meiner Wahrnehmung ist seinerzeit die AfD ja mal als Anti-Euro-Partei gestartet. Wann hat die eigentlich genau dieses Klimathema oder auch dieses Anti-Klimaschutz-Thema für sich entdeckt?
Januar 2013 ging es los. Da hat Lucke noch kandidiert für die Freien Wähler, als es dann in die Hose ging. Hat in Niedersachsen bei den Landtagswahlen, haben die am Abend noch beschlossen, wir machen eine eigene Partei. Dann gab es im April den Gründungsparteitag der AfD, April 2013. Und schon direkt danach, im Mai, war das glaube ich Mai 2013, wenn ich mich richtig erinnere, ist die AfD angetreten mit einer Pressekonferenz zum Thema Klima. Und da wurde schon direkt der menschengemachte Klimawandel geleugnet.
Das heißt, es gab schon zu Anfangszeiten, gleich vor Gründung der AfD, Verbindungen, zumindest von Einzelpersonen aus dem AfD-Umfeld, in die Klimawandel-Leugner-Szene.
Also die Beatrix von Storch hat zusammengearbeitet mit einem Thomas Lackmann. Das war halt noch, bevor es die AfD gab. Thomas Lackmann hat ihr damals die Webseite für ihre zivile Koalition mit aufgebaut. Thomas Lackmann ist so ein rechtspopulistischer Adressenhändler. Und Thomas Lackmann hat damals auch Filme gemacht, Klimaschwindel, wie die Ökomafia uns abzockt. Das war halt noch lange vor der Gründung der AfD. Direkt nach der Gründung der AfD gab es dann auch die erste Äußerung, also im Sommer 2013. Da ist Bernd Lucke zusammen mit Stefan Boyens aufgetreten und hat da dann halt den Klimawandel den menschengemachten Klimawandel geleugnet. Und das ist halt nicht unproblematisch damals gewesen, weil der erste Kredit, den die AfD bekommen hat, den hat sie bekommen von einem Hamburger Reeder, Volkert Edler hieß der. Und Volkert Edler hat damals 1 Million Euro als Kredit gegeben, genau zu dem Zeitpunkt, wo dann auch die erste Pressekonferenz stattgefunden hat. Und der ist nicht nur Reeder, der ist halt auch jemand, der auch den gesellschaftlich verursachten Klimawandel leugnet. Es kann auch sein, dass es halt aus Berufsinteresse ist, weil er hat halt eine Schiffsflotte, die er umrüsten muss aus energetischen Gründen.
Ja, Herr Kemper, Sie haben eben Eike erwähnt. Wer oder was ist Eike und welche Funktion hat Eike in dieser Klimawandelleugner-Szene?
Ja, Eike ist gegründet worden 2004, glaube ich schon, also schon vor fast 20 Jahren. Und da gab es einen Vorläufer. Also Eike sitzt halt in Jena, ist gegründet worden von Holger Thus. Und Holger Thus hat kurz vorher einen deutschen Ableger oder einen europäischen Ableger des Committee for a Constructive Tomorrow, CFECT, gegründet. Und CFECT ist quasi eine Klimaleugnungsinstitution oder Leugnung des menschengemachten Klimawandels, Institution aus den Vereinigten Staaten. Und der hat das quasi dann nach Europa geholt. Und EIKE ist das Europäische Institut für Klima und Energie. Und das ist quasi der Ableger halt vom Committee for Constructive Tomorrow aus den Vereinigten Staaten.
Und meines Wissens haben Menschen, die bei EIKE aktiv sind, sind gleichzeitig auch bei der AfD aktiv und haben zumindest im Bereich Klima auch mitgearbeitet am Parteiprogramm. Ist das korrekt?
Thomas Limburg zum Beispiel ist Vizepräsident bei der EIKE und der ist auch aktiv bei der AfD Brandenburg. Also da ist eine ganz klare Personalunion.
Das heißt, hinter EIKE und den Institutionen, die auch wiederum hinter EIKE stehen, stehen letzten Endes auch fossile Lobbygruppen oder fossile Interessen.
Ja, genau. Das kann man ja, also das kommt ja aus den Vereinigten Staaten und da kann man ja die Interessen sehr genau nachvollziehen. Ne? Es gibt da noch das Heartland Institute. Das hat ein Spendenaufkommen von mehreren Millionen US-Dollar jedes Jahr und diese kommen halt aus sogenannten dunklen Geldern, zum Beispiel vom The North Trust, der halt wiederum das Heartland-Institut finanziert. Und bislang war das so, dass auch die Ölindustrie dahinter steckte, also Exxon, also ehemals Esso, Exxon, hat da halt mitfinanziert. Inzwischen gibt es halt einen neuen Player, der da diesen The North Trust, der wiederum das Heartland-Institut finanziert. Dieser neue Player ist der Marble Freedom Trust, beziehungsweise ein US-amerikanischer rechtskatholischer Stratege, der heißt Leonard Leo. Und Leonard Leo ist deswegen schon bekannt geworden, weil er es geschafft hat, seine Leute in den Supreme Court, also in den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zu hieven. Die haben da jetzt wirklich eine rechte Mehrheit in den Supreme Court und das ist vor allen Dingen Leonard Leo zu verdanken mit seinen Netzwerken. Und jetzt hat Leonard Leo von einem Unternehmer quasi das ganze Unternehmen geerbt, beziehungsweise der Unternehmer hat sein Unternehmen verkauft für 1,62 Milliarden US-Dollar und hat das komplette Geld an Leonard Leo vermacht. 1,62 Milliarden US-Dollar, also 1.620 Millionen US-Dollar. Und dieses Geld fließt dann halt über verschiedene Kanäle in den Donors Trust und von dort dann in das Heartland Institute. Also nicht das ganze Geld, also der hat natürlich auch noch andere Interessen, aber halt, ich glaube im letzten Jahr waren das 41 Millionen, die allein direkt in den Donors Trust liefen. Das heißt, da gibt's ganz klar finanzielle Interessen, die da vertreten werden und die werden dann über EIKE dann in Deutschland umgesetzt.
Über EIKE gibt es meines Wissens auch Verbindungen in die CDU rein. Ist das korrekt?
Also es gibt halt ja auch Rechtsausleger halt innerhalb der CDU und das ist halt der Berliner Kreis zum Beispiel. Und da ist jemand aktiv, der Sohn von einer Freundin von Beatrix von Storch ist, also die Freundin von Beatrix von Storch ist Vera Lengsfeld, die auch mitschreibt halt bei dem Blog halt von Beatrix und Sven von Storch. Und das ist der Sohn des Philipp Lengsfeld, der ist halt vom Berliner Kreis der CDU-CSU und die haben halt auch ein Papier rausgebracht, was sehr EIKE-nah ist. Ja, das sind quasi die Forderungen von EIKE oder die Position von EIKE sind halt in diesem Papier vom Berliner Kreis eingebracht von Philipp Lengsfeld, dem Sohn von Vera Lengsfeld.
Okay, das heißt, zumindest thematisch hat die Brandmauer an der Stelle durchaus Löcher.
Genau, das ist eine ganz, ganz klare Überschneidung halt von den Klimapositionen des Berliner Kreises, der CDU-CSU, mit den klimapolitischen Vorstellungen der AfD.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
LoRa München, zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf LoRa München. Kommen wir zurück zu unserem Interview. Roman Schaller spricht mit dem freischaffenden Soziologen und AfD-Experten Andreas Kemper. Vor der Musik haben wir erfahren, wie internationale Netzwerke von Klimawandelleugnern die Position der AfD zum Klimaschutz geprägt haben. Im zweiten Teil wollen wir die Anti-Klimaschutz-Position der AfD in einem größeren Zusammenhang einordnen.
Ich kann das Kalkül der Klimawandelleugner-Szene nachvollziehen, die AfD für ihre Zwecke einzuspannen, aber jetzt mal andersrum betrachtet. Wie profitiert denn die AfD eigentlich politisch von der Zusammenarbeit mit der Klimawandelleugner-Szene?
Ich glaube, bislang hat sie da nicht so viel, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat sie da nicht so viel von profitieren können. Also es gab immer mal wieder so Themen wie zum Beispiel die Dieselkampagne, der da, als es darum ging, halt Dieselfahrzeuge halt aus den Innenstädten zu verbannen, da hat sie natürlich sofort eine Kampagne gestartet und ist auf dieses Pferd aufgesprungen, ne, mit ein Herz für Diesel. Die haben dann so ein Auto durch die Gegend geschickt und da hat sie halt angedockt an Interessen, die damals schon in den 90er Jahren von der sogenannten Autofahrerpartei, es gab damals die Autofahrerpartei in Deutschland, da hat sie natürlich dann andocken können und das war aber noch nicht so ein großes Thema. Ne? Und jetzt haben wir aber seit einem Jahr, also seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, hat sich ja die ganze Energiefrage verschärft. Und davon konnte die AfD jetzt richtig profitieren, weil jetzt ja auch da sehr viel Propaganda gelaufen ist, von wegen uns gehen die Heizungen aus, wir werden im Winter frieren und so weiter. Bis zu diesem Heizungssommer-Narrativ, was da gefahren wurde, dass halt wir alle verarmen, weil wir jetzt Heizungen umbauen müssen und so weiter. Da konnte halt die AfD wirklich jetzt punkten. Und ich gehe davon aus, dass diese Zugewinne, die die AfD jetzt hat, die gehen meiner Meinung nach sehr stark auf diese Energiefrage zurück.
Welche Rolle hat die Berichterstattung der Medien gespielt, insbesondere der Döpfner-Medien, Bild und Welt?
Das hat der AfD natürlich zugespielt. Das sind von Döpfner und Bild und Welt, die fahren halt eine sehr wirtschaftsnahe Position, wobei wirtschaftsnah ist halt auch nicht völlig korrekt, weil es gibt halt innerhalb der Wirtschaft gibt es ja jetzt sehr große Streitigkeiten. Es gibt, da muss man jetzt nochmal wieder auf ein Narrativ zurückgehen, was jetzt gefahren wird, auch von diesem Leonard Leo, den ich vorhin angesprochen habe, der halt in den Vereinigten Staaten jetzt sehr stark Propaganda macht. Und diese Propaganda wurde halt von Beatrix von Storch auch aufgenommen. Und das geht auch einher mit der Bild-Zeitungskampagne, dass halt die grüne Politik weltweit, aber insbesondere auch in Deutschland sehr korrupt ist, dass da in Wirklichkeit Wirtschaftsinteressen dahinter stecken und dass in Wirklichkeit BlackRock dahinter steckt. BlackRock als ein Verwaltungsunternehmen, was 1 Billion US-Dollar weltweit managt. Und BlackRock vertritt dann quasi so eine Art woke Klimapolitik. Also woke ist halt der neue Kampfbegriff. Das ist dieses neue Political Correctness, was da gefahren wird. Ne? Und so wie damals halt gesagt wurde, wir werden halt, unsere Meinung ist bedroht, die Meinungsfreiheit ist bedroht, wir haben eine Meinungsdiktatur von irgendwelchen linken Kulturmarxisten, die alles politisch korrekt dominieren wollen. So wird heute dann nicht mehr von politisch korrekt gesprochen, sondern von woke. Das Begriff, der kommt aus dem Antirassismus, meint so viel wie aufgeweckt, und das wird jetzt benutzt als Kampfbegriff, als rechter Kampfbegriff. Und wird auf die Klimapolitik angewendet. Und da wird gesagt, okay, es gibt jetzt halt eine woke, grüne Politik, die uns in Wirklichkeit ausbeuten will. Und das ist diese Argumentation, die auch von Beatrix von Storch aufgenommen wurde und die kommt aus den Vereinigten Staaten. Und da ist halt auch die Die Springer-Presse spielt da mit, auch wenn die jetzt nicht direkt gegen BlackRock schießen, schießen die doch sehr wohl halt sehr stark gegen die Grünen und sagen halt, das ist alles korrupt, das sind alles irgendwelche Individualinteressen, die da eine Rolle spielen. Es geht da um eine korrupte Politik. Ne? Da wird dann komplett abgelenkt von den eigentlichen Problemen, die wir haben, von den wirklich krassen Problemen, die mit der Klimakatastrophe auf uns zukommen. Das Ganze wird dann halt in so eine Art, da ist ein Klüngel, ne? Es ist ein Klüngel, wo die Leute sich selber Posten zuschustern und da geht es um Machtpolitik und so weiter. Darauf wird das halt begrenzt. Und davon wird natürlich von den tatsächlichen Vernetzungen, von den tatsächlichen Interessen abgelenkt.
Ein bisschen ist es ja verkehrte Welt, dass also eine sehr rechte Partei sich gegen einen Woken-Kapitalismus wehrt und ausspricht. Wie kommt sowas zustande? Also Sie haben ja eben angesprochen, dass es zurzeit auch ganz offensichtlich in der Führungsetage, auch der Finanzindustrie eben Konflikte darum gibt, die man vielleicht damit beschreiben kann, kurzfristige Gewinne versus langfristige Gewinne. Ist das richtig? Kann man das in diesen Zusammenhang irgendwo einordnen?
Ja, genau. Also da kommen jetzt quasi zwei Sachen zusammen. Also das eine ist, dass BlackRock ist natürlich kapitalistisch orientiert. Ganz klar, die haben nicht wirklich ethische Interessen. Die müssen aber überlegen, wo machen sie Gewinne. Und da spielt natürlich die Klimakatastrophe aus verschiedenen Gründen eine Rolle. Wenn halt plötzlich krasse Katastrophen sind, dann sind bestimmte Landstriche nicht mehr sicher. Da kann man dann auch nicht wirklich mehr Gewinne machen, weil man gar nicht weiß, wie entwickelt sich das da. Zum einen. Zum anderen ist es halt so, dass die Industrie sich umrüsten muss. Das heißt, man macht dann nicht mehr so viele Gewinne mit Öl, mit Erdgas, sondern man macht dann vielleicht mehr Gewinne mit Sonnenenergie oder mit Windkraft oder mit anderen Technologien. Und da muss halt dann geschaut werden, wo können dann halt die Gewinne in 20 Jahren vielleicht gemacht werden. Das sind dann nicht, da geht es dann nicht um eine Legislaturperiode, da geht es dann nicht um den nächsten Tag zu gewinnen, sondern da geht es halt um langfristige Investitionen. Und da ist halt BlackRock, hat da dann natürlich ein Interesse auch daran, nicht jetzt zu gucken, wie können wir jetzt die nächsten Gewinne der nächsten Tage machen, sondern wie das dann vielleicht bei der Erdölindustrie sein könnte oder noch kurzfristiger bei irgendwelchen Firmen, sondern da geht es halt um langfristige Planung. Und deswegen hat BlackRock die Politik, die Strategie auch ein bisschen geändert und geht halt stärker ein auf klimafreundliche Positionen. So, und das ist natürlich dann bestimmten anderen Industrien halt ein Dorn im Auge, die darauf setzen, halt weiterhin mit Erdgas und Erdöl Gewinne zu machen. Und da mischt sich jetzt quasi die Politik ein, vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten. Republikanische Staaten wollen quasi BlackRock dazu zwingen, auf diese sogenannte ethische Politik beiseite zu lassen und halt eher auf kurzfristige Gewinne zu gucken, der Erdölindustrie in den Südstaaten. Da sind halt diese Konflikte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eignet sich das Thema natürlich extrem gut dafür, eine verkürzte Kapitalismuskritik zu fahren. Also wenn man sich die NSDAP zum Beispiel anschaute, das war ja auch eine Partei, die sich halt in einer verkürzten Form gegen den Kapitalismus gestellt hat, indem sie halt gesagt hat, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft an sich ist eigentlich okay, aber es gibt Bösewichte. Es gibt halt das raffende Kapital gegen das schaffende Kapital. Und so verfährt jetzt auch die AfD, die sagen, wir stellen den Kapitalismus, die Marktwirtschaft nicht wirklich in Frage, aber es gibt halt Auswüchse des Kapitalismus und die bekämpfen wir. Und da ist dann halt, kommt jetzt BlackRock ins Spiel, das sind dann halt die Bösen mit ihrer ethischen Klimapolitik in Anführungszeichen. Und das sind die Bösen und die korrumpieren dann die Partei der Grünen, ne, setzen dann halt ihre Leute da rein, kaufen dann halt die Köpfe halt von den Grünen und so weiter. Und dahinter stecken dann irgendwelche dubiosen Machenschaften, dass mit den Heizungen die Besitzer von Häusern in den Konkurs getrieben werden und diese Häuser werden dann billig aufgekauft und damit werden dann Gewinne gemacht. Und so läuft dann halt diese Verschwörungsideologie in eines neuen verkürzten Antikapitalismus.
Das ist doch alles ganz schön offen auch für Antisemitismus.
Ja, klar, das ist sehr offen für Antisemitismus, leider. Das ist, hinzu kommt dann ja noch, dass der Chef von BlackRock tatsächlich auch einen jüdischen Hintergrund hat. Ne? Das eignet sich dann noch besser. Das macht die AfD natürlich jetzt nicht ganz so offen, ne? Aber halt Die AfD hat ja auch ein Vorfeld und ein Umfeld und da wird es dann, kann es natürlich auch sehr schnell aufgegriffen werden und dann auch benutzt werden.
Warum sind junge Frauen wie Greta Thunberg, die sich für Klimaschutz einsetzen, eigentlich so ein wahnsinnig rotes Tuch für PolitikerInnen der AfD?
Ja, die AfD war ja auch von Anfang an eine Männerpartei, ne? Die besteht hauptsächlich aus Männern, auch wenn jetzt eine Alice Weidel an der Spitze ist. Und sie wird auch zu 2/3 von Männern gewählt, ne? Das war auch von Anfang an so. Und gerade halt in dieser Energiefrage kommt dann noch sowas rein wie eine fossile Männlichkeit, die jetzt gerade sich auch bedroht sieht und auch zu Recht bedroht sieht, weil diese fossile Existenzweise im Sinne von sehr stark halt auf, zum Beispiel auf Autos zu setzen. Das Auto ist ein und alles und, oder auch Fleischkonsum. Also alles, was halt momentan nicht mehr so angesagt ist aufgrund der Klimakatastrophe. Das bildet sich halt ab in dieser fossilen Männlichkeit. Und da würde ich halt ein Buch empfehlen. Das ist von Karen Udegget. Das heißt Petromaskulinität, also Petro von Petroleum, also von Öl. Also eine Ölmännlichkeit, die ist gerade bedroht. So, und die ist auch nicht länger haltbar. Und diese Männlichkeit tritt dann gleichzeitig aber noch sehr patriarchal auf und sehr dominant. Und da sind dann natürlich Bilder halt von jungen Frauen willkommenes Feindbild. Was will uns dann diese Göre erzählen? Das ist dann halt dieses Bild, was da dann eher benutzt wird und was dann auch verfängt. Da sagt halt Karen Udegget, dass sie die Befürchtung hat, dass diese fossile Männlichkeit mit der immer deutlicher werdenden Klimakatastrophe sich nicht besinnt und sagt, ja, okay, ich muss mich tatsächlich ändern, ich muss halt tatsächlich meinen Fleischkonsum runterfahren, sondern dass die dann eher in den Trotz gehen. Und dieser Trotz, der könnte dann halt mit den entsprechenden Politikern zu etwas führen, was dann Karen Udegget Klimafaschismus nennt. Und da sehe ich halt eine große Gefahr, dass ein neuer Faschismus tatsächlich auch mit der Klimafrage entstehen könnte, zumal ja auch die Migrationsfrage ganz eng gekoppelt ist an der Klimafrage, weil halt mit der Klimakatastrophe immer mehr Menschen auf der Flucht sind. Deutschland und Europa werden sich dann abschotten und da könnte dann tatsächlich auch ein neuer Faschismus entstehen, genau in dieser Frage halt von Migration und Männlichkeit.
Kemper, vielen herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke auch.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Im vorangegangenen Interview hat Andreas Kemper die veränderten Investitionsentscheidungen von großen Anlegern angesprochen. Firmen wie BlackRock reduzieren ihr Engagement in der fossilen Industrie. Die NGO Urgewalt beschäftigt sich mit den Finanzströmen im Bereich Kohle, Öl und Gas. Mein Kollege Roman Schaller hat die Physikerin und Meteorologin Clara Butz von Urgewalt zu einer erfolgreichen Kampagne befragt.
Wir wollen uns heute über die Kampagne Divestment fossile Energien unterhalten. Was bedeutet Divestment?
Divestment ist grundsätzlich das Gegenteil von Investment. Das heißt, genauso wie eine Bank einen Kredit oder Aktien kaufen kann von unterschiedlichen Unternehmen, können Sie natürlich diese Aktien zum Beispiel auch wieder verkaufen, wenn Sie sagen, das ist jetzt nichts, was unserem Unternehmensgeist entspricht. Und ja, da gibt es eine ganz große Bewegung dahinter, die eben versucht, dass die Finanzindustrie aus fossilen Energien aussteigt. Und eine Methode, das durchzusetzen, ist eben Divestment. Also wirklich zu schauen, dass Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter ihre Assets in der fossilen Industrie wieder verkaufen. Dann kommen natürlich die meisten Banken und sagen, ja, aber Urgewalt, das geht ja nicht. Also wenn wir das jetzt verkaufen, wenn wir unsere Aktien verkaufen, dann übernimmt das ja vielleicht irgendeine schlechtere Bank oder ein schlechterer Vermögensverwalter. Und dann können wir auch gar nicht mehr irgendwie durchsetzen, dass sich dieses Unternehmen ändert und Engagement praktisch mit denen betreiben. Worauf wir dann natürlich sagen, ja, aber dann kein neues Investment. Weil es geht ja dann trotzdem darum, wenn ich als Bank Aktien habe und jetzt RWE sage, ihr müsst euch unbedingt ändern, das geht so nicht weiter. Aber hier habt ihr den nächsten Kredit für die nächsten 10 Jahre. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Irgendwie ist das nicht besonders schlüssig.
Es wurde Urgewalt vor inzwischen über 30 Jahren mal als Regenwaldschutzorganisation gegründet. Wie kommt eine Regenwaldschutzorganisation überhaupt auf die Idee, sich mit Finanzthemen zu beschäftigen?
Unsere politische Geschäftsführerin, Heffa Schücking, hat Urgewalt vor über 30 Jahren, also 1992, gegründet und war damals eben stark im Artenschutz und im Regenwaldschutz aktiv, hat aber viele US-amerikanische NGOs auch mitbekommen. Und dort hat sie gesehen, okay, viele setzen dort eben auf diesen Geldhebel. Weil im Endeffekt jedes Regenwaldprojekt, also wo Regenwald abgeholzt werden soll, braucht im Endeffekt Infrastruktur, braucht Straßen, braucht LKWs, die das wieder abtransportieren. Und die meisten Konzerne investieren da gar nicht ihr eigenes Geld, sondern zu 2/3 Fremdkapital. Also machen das mit Krediten von Banken zum Beispiel. Das heißt, die einfachste Lösung oder die effektivste Lösung, um solche Projekte tatsächlich auch zu beenden, ist, diesen Projekten den Geldhahn abzudrehen. Und das heißt, wir gehen praktisch dem Geld hinterher, schauen, wo wird denn Geld investiert? Was macht, damals war das vor allem, was macht die Weltbank? Wie wird öffentliches Geld investiert? Und dieser Hebel, dieser Ansatz, der funktioniert seit über 30 Jahren sehr gut. Deshalb bleiben wir auch dabei.
Von welchen Geldbeträgen reden wir denn da überhaupt?
Unsere Recherche, die jetzt im April rauskam, die heißt Investing in Climate Chaos. Also wir schauen uns danach auch wirklich immer an, welche Investoren sind überhaupt mit welchen Beträgen eben in der fossilen Industrie drinnen, hat ergeben, dass 3 Billionen US-Dollar in der fossilen Industrie investiert sind.
Also 3.000 Milliarden US-Dollar. Wie funktioniert dann überhaupt Investment in fossile Energien? Wie können sich unsere Hörerinnen das vorstellen?
Alles, was wir tun, ist sehr stark datenbasiert. Das heißt, wir haben ein Research-Team von 30 Personen, die tagtäglich alle möglichen Unternehmensberichte, Jahresberichte durchgehen und bei allen möglichen Kohle-, Öl- und Gasunternehmen nachsehen, was steht da denn eigentlich drinnen? Welche Projekte versuchen die irgendwie auszubauen? Wohin expandieren die? Wie groß sind eigentlich wirklich, also was ist die Kapazität an Kohleproduktion, Ölproduktion, Gasproduktion? Mit diesen Listen, die wirklich unglaublich umfangreich sind, also im Kohlebereich haben wir über 1000 Firmen und im Öl- und Gasbereich haben wir über 900 Firmen. Und diese Listen werden tatsächlich auch von Banken und Investoren, Vermögensverwaltern mittlerweile verwendet, um deren eigenen Finanzierungsrichtlinien zu gestalten. Das heißt, jede Bank hat im Endeffekt eigene Richtlinien, wo sie sagen, okay, wir finanzieren keine Firmen, die Waffen produzieren. Oder wir finanzieren keine Firmen, die Kohlebergbau betreiben. Und da gab es, ich glaube 2013 war das, hat der norwegische Pensionsfonds verkündet, wir steigen vollkommen oder wir sind vollständig aus dem Kohle-Business ausgestiegen. Wir investieren nicht mehr in Kohle.
Der norwegische Pensionsfonds ist meines Wissens der größte weltweit.
Genau, ist der größte Pensionsfonds weltweit. Und das war natürlich eine Riesennachricht, dass die sagen, okay, wir steigen komplett aus dem Kohle-Business aus. Und Urgewalt hat dann nachgesehen, wie hoch eigentlich die Investitionen vom norwegischen Pensionsfonds in der Kohle sind. Weil der norwegische Pensionsfonds selbst meinte, das sind eine kleine Nummer, was sie überhaupt irgendwie da drin haben. Also die sprachen von 267 Millionen Euro in der Kohle. Und das ist ja für den Pensionsfonds jetzt nicht schwierig, da auszusteigen dann. Aber Urgewalt hat sich das Ganze noch einmal genauer angesehen und ist draufgekommen, dass dieser Pensionsfonds tatsächlich mit 8,8 Milliarden Euro in der Kohle steckte. Heutzutage, wenn eine Firma das so, also so eine falsche Zahl in die Öffentlichkeit bringen würde, würde man das als Greenwashing bezeichnen. Damals war es tatsächlich Unwissenheit. Also für den norwegischen Pensionsfonds war die Kohleindustrie im Endeffekt nur Kohlebergbau. Was da aber nicht hineinfloss, waren Kohleinfrastrukturunternehmen, Unternehmen, die Kohle überhaupt verheizen, verbrennen, Kohle-Trading-Unternehmen. All diese Firmen und Konzerne waren da auch gar nicht wirklich drinnen. die hatte der norwegische Pensionsfonds einfach nicht am Schirm. Und das heißt, was Urgewald zuerst einmal machte, ist tatsächlich eine Definition der Kohleindustrie bringen. Was ist eigentlich die gesamte Kohlelieferkette? Und mit diesen Daten alles handrecherchiert, und da war das ganze Team damals noch wirklich dran, ist Urgewald dann nach Norwegen gegangen und hat gesagt, hey, das sieht anders aus. Wir haben hier die Global Coal Exit List, wo alle Firmen der globalen Kohlelieferkette drinnen stehen und haben gesagt, ja, hey, eigentlich, wenn ihr aus der Kohle aussteigen wollt, müsst ihr aus diesen ganzen Firmen raus.
Und wie hat der Pensionsfonds darauf reagiert, als ihr dort aufgeschlagen seid mit dieser Liste?
Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, weil das norwegische Parlament tatsächlich am 27. Mai 2015 mit einer einstimmigen Empfehlung an den Pensionsfonds gesagt hat, dass es starke ethische Gründe gibt, unseren Pensionsfonds aus Kohleinvestitionen zurückzuziehen. Woraufhin dann tatsächlich auch der norwegische Pensionsfonds im großen Stil seine Kohleanteile auch verkauft hat.
Und wenn ich es richtig recherchiert habe, ist es nicht nur bei der Datenbank zu den Kohleinvestitionen geblieben, sondern im zweiten Schritt wurde dann eine Datenbank zusammengestellt zur Öl- und Gasindustrie, richtig?
Genau, die Global Oil and Gas Exit List, die dann eben aufgrund des großen Erfolges auch von der Kohle-Exit-Liste erstellt wurde und erst seit ein paar Jahren tatsächlich auch betrieben wird. Und wir sehen aber auch immer mehr Öl- und Gasrichtlinien, die es davor auch gar nicht gab, weil die ganzen Finanzinstitute auch gesagt haben, hey, woher sollen wir diese Info überhaupt herbekommen? Die Info gibt es nirgendwo.
Das heißt, kurz zusammengefasst, Urgewald leistet eine immense Recherchearbeit, die dann von Versicherungen, Banken, Großinvestoren als Grundlage für Investitionsentscheidungen verwendet wird. Sind da auch deutsche Unternehmen dabei aus der Finanzindustrie?
Da sind auch deutsche Unternehmen dabei. Wir sehen, auf der einen Seite sehen wir, dass auch deutsche Finanzinstitute sich bewegen. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor, ich denke, das ist erst 1-2 Monate her, dass der Vermögensverwalter DWS, also das ist ja der Vermögensverwalter von der Deutschen Bank, eine Kohlerichtlinie rausgebracht hat, wo sie tatsächlich auch einmal sagen, okay, wir setzen einen sofortigen Investitionsstopp für Kohleexpansionen. Und das ist mal ein großer Schritt, das gab es davor nicht und gerade auch bei der Deutschen Bank ist sowas auch gar nicht denkbar. Das heißt, dieser Vermögensverwalter agiert da ganz anders als die zugehörige Bank tatsächlich.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen.
Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf Lora München. Roman Schaller spricht mit der Physikerin und Meteorologin Clara Butz von der NGO Urgewald über die Kampagne Divestment fossile Energien.
Wie reagiert denn eigentlich die Fossilindustrie darauf, dass Urgewald mithilft, den Geldhahn zuzudrehen? Da geht es ja wirklich ans Eingemachte.
Also bei so großen Kohlekonzerntreffen, also was die intern dann so wirklich besprechen, haben wir gehört, dass die schon auch zu einem Teil sich darüber aufregen, wie schwierig es ist, mittlerweile Finanzierung zu finden. Und ja, die sind da ganz arm mittlerweile. Die Öl- und Gasindustrie ist noch einmal ein anderes Thema. Die Öl- und Gasindustrie reagiert wirklich deutlich dramatischer als die Kohleindustrie und reagiert oft mit Klagen. Und wir sehen jetzt gerade auch Greenpeace in Frankreich wurde zum Beispiel von Total Energies verklagt. Und da, ja, also die Öl- und Gasindustrie ist tatsächlich, versucht sich dagegen irgendwie zu wehren, weil die ja trotzdem noch irgendwie ihr gutes Image bewahren wollen.
Für wie gefährlich halten Sie diese Versuche, mit Klagen vorzugehen gegen Aktivitäten, zum Beispiel von Urgewalt in dem Bereich?
Naja, im Endeffekt sind das dann schon auch finanzielle Kosten, die wir sonst nicht aufnehmen müssten. Das heißt, da sind dann Anwaltskosten. Es kostet uns natürlich auch viel Zeit, uns damit zu befassen. Also ich rede jetzt so von uns als gesamte Divestment- oder Klimabewegung. Und die beschäftigen uns damit, was natürlich dann auch bedeutet, wir haben keine Zeit, um uns unseren eigentlichen Tätigkeiten zu widmen. Und im Endeffekt sind das ja dann so, ist ja bekannt als Slap-Klage, also diese Klagen, die wirklich so praktisch so um sich herwerfen, weil diese großen Konzerne haben natürlich das Geld und die Möglichkeiten, auch irgendwelche AnwältInnen zu engagieren, die die sich dem Vollzeit widmen. Und bei uns heißt es aber wiederum, okay, wir müssen uns dem widmen und haben keine Zeit für das, was wir normalerweise machen würden.
Das heißt, diese Klagen haben zwar keine Aussicht auf Erfolg letzten Endes, aber sie sollen einfach das Tagesgeschäft von Organisationen wie Urgewalt einfach stören und im besten Fall zum Stillstand bringen. Wie gefährlich halten Sie Bestrebungen in den USA, ethisches Investieren zu verbieten?
Diese Anti-ESG-Kampagnen, wie es dort genannt wird, die vor allem von der Republikanischen Partei dort auch tatsächlich betrieben werden, sind was ganz Neues und die NGO-Szene weiß auch noch nicht ganz, wie wir damit am besten umgehen können. Aber wir sehen auch, dass das tatsächlich nach Europa rüberschwappt. Also gar nicht so diese Bewegung selbst, aber dass europäische Finanzinstitutionen aufgrund dessen sagen, wir können jetzt nicht weiter irgendwelche Nachhaltigkeitskriterien einführen, beziehungsweise in unterschiedlichen Bündnissen mehr dabei sein, weil es unserem Geschäft in den USA schadet. Weil was in den USA ja passiert, und das ist kompletter Wahnsinn, was dort eigentlich abgeht, ist ja, dass die unterschiedlichen PolitikerInnen praktisch sagen, ihr diskriminiert mit euren Nachhaltigkeits- und sozialen Kriterien die Ölindustrie, die Waffenindustrie, und das geht so gar nicht, weil im Endeffekt muss jede Investitionsentscheidung allein am Profit orientiert sein. Und wo natürlich dann auch ganz viele Risikomanager und Managementabteilungen sagen, was ist mit euch los? Wir verlieren dadurch wahnsinnig viel Geld, wenn wir nicht mit einbeziehen können, was das für zukünftige Folgen haben kann. Was dann eigentlich auch, ob diese Firma in 10 Jahren überhaupt besteht, was hat das für klimatische Auswirkungen, wie wird dadurch dann eben auch dieser Profit irgendwie beeinflusst? Und die greifen sich natürlich auch alle auf den Kopf und sagen, wir können so nicht arbeiten.
Ja, das Stichwort lautet, glaube ich, der Kampf gegen den woken Kapitalismus.
Genau. Also es wird ihnen teilweise vorgeworfen, dass BlackRock, ich denke momentan ist es der zweitgrößte Investor in die fossile Industrie, nur Vanguard ist davor, ein anderer US-amerikanischer Vermögensverwalter. Und die sagen, BlackRock ist zu grün. Wie kann das sein, dass der zweitgrößte Investor in fossile Industrien zu grün ist?
Und droht ein vergleichbarer Backlash auch in Europa oder in Deutschland?
Das denke ich tatsächlich nicht. Also wir sehen hier schon eher, dass Nachhaltigkeitskriterien hier wichtig sind. Und das sehen wir allein auch an den ganzen Greenwashing-Kampagnen, die Banken hier betreiben. Also es versuchen sich ja trotzdem alle Finanzinstitute möglichst grün darzustellen und sehen ja auch, dass den Leuten tatsächlich wichtig ist, was das eigene Geld bewirken kann. Und deshalb denke ich nicht, dass wir hier solche Probleme auch bekommen, aber eben aufgrund der Entwicklungen in den USA wird teilweise auch der europäische Markt beeinflusst. Zum Beispiel gibt es da ganz viele unterschiedliche so Netto-Null-Allianzen im Endeffekt, die es im Finanzbereich gibt. Und im Versicherungsbereich steigt jetzt ein Versicherer nach dem anderen daraus aus, um praktisch das US-Geschäft auch irgendwie zu sichern. Aber diese Allianzen waren von vornherein jetzt nicht die progressivsten von dem her. Also zum Beispiel im Bankenbereich von diesen Allianzen ist tatsächlich bisher nur die GLS-Bank ausgestiegen. Und die GLS-Bank ist ja eigentlich eine sehr nachhaltige Bank in Deutschland. Und die ist ausgestiegen, weil sie sagt, sie machen diesen Greenwashing-Schmarrn nicht mehr mit. Also dass es ihnen tatsächlich darum geht, wir wollen echte Sachen bewirken. Und so eine Allianz hält uns nur auf.
Jetzt hat Urgewalt im Lauf der vergangenen Jahre sicher ein enormes Know-how aufgebaut im Finanzbereich. Geben Sie dieses Know-how auch an andere Organisationen weiter?
Das tun wir tatsächlich und liegt es bei mir. Wir haben nämlich die Finance Campaigner School gegründet, wo es im Endeffekt darum geht, anderen NGOs, Partner-NGOs weltweit, ja, die Kunst der Finanzkampagne weiterzugeben. Und das ist ein Online-Kurs, den wir momentan betreiben seit März diesen Jahres. Praktisch läuft er wöchentlich ab. Und wir laden da ganz viele unterschiedliche Koryphäen aus dem Gebiet der Finanzkampagne eigentlich ein und haben Teilnehmende aus Peru, Chile, Kenia, Kanada, Südafrika, ein paar auch aus Europa. Also versuchen da wirklich weltweit unser eigenes Netzwerk natürlich auch zu stärken und eben auch lokale Kampagnen dadurch zu unterstützen. Und das funktioniert ganz großartig und macht auch jede Menge Spaß.
Abgesehen von Spenden an Urgewalt, was können unsere Hörerinnen tun, wenn sie der Fossilindustrie Finanzmittel entziehen wollen?
Natürlich nachsehen, wo ist mein eigenes Geld? Also bei welcher Bank bin ich? Ist mein Finanzprodukt, das ich nütze, investiere ich damit in die fossile Industrie? Investiere ich damit in die Waffenindustrie? Wie sieht's aus mit Menschenrechtsverletzungen? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Konzerne, die fragwürdige Finanzierungen von Banken sind. Und das heißt, im Endeffekt kann ich selbst wählen, okay, wo lege ich mein Geld an? In welche Firmen investiere ich? Wo ist mein Geld für meine Pension überhaupt? Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und das heißt, was ich persönlich tun kann, ist zu meiner Bank zu gehen und denen zu sagen, hey, wie sieht es eigentlich aus? Wo ist mein Geld da wirklich drinnen? Und dementsprechend dann auch zu handeln. Es gibt ganz viele unterschiedliche auch Datenbanken und Websites, wo man nachsehen kann, wo eigentlich mein Geld tatsächlich drin ist. Also es gibt zum Beispiel die Faire Fonds Datenbank, wo alle möglichen Aktienfonds gelistet sind. Das wird betrieben von uns gemeinsam mit Facing Finance. Und eine andere gute Website, um nachzusehen, wie schneidet meine Bank eigentlich so ab, ist der Fair Finance Guide, wo dann auch ganz klar steht, okay, diese Bank ist zu 96% grün oder diese Bank ist investiert in Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung. Also das ist da alles gelistet und möglichst transparent auch aufgezeigt. Und Transparenz ist eben auch ein ganz wichtiges Stichwort, weil eine nachhaltige Bank versucht tatsächlich auch möglichst transparent die eigenen Investitionen aufzulisten. Und ganz viele anderen highlighten vielleicht nur eines grünes Produkt, aber was rundherum passiert, wird möglichst verheimlicht.
Soweit das Interview mit Clara Butz. Vielen Dank. Die Links, die Clara Butz im Interview erwähnt hat, findet ihr auf unserer Redaktionsseite lora924.de/p4f. Dort findet ihr auch das von Andreas Kemper erwähnte Buch zu Petromaskulinität.
Und nun kommen wir zu den Veranstaltungen in den kommenden Wochen, zusammengestellt und präsentiert von Manfred Bauer.
Das Community Radio Lora München wird vom 4. bis 11. September das Open Mic im Stadtviertel als Plattform für Bürgerbeteiligung und Meinungsaustausch in München anbieten. Ein offenes Mikrofon auf einem Parkplatz vor der Schwanthaler Straße 81, U4, U5, Theresienwiese. Auf dem Parklet steht ein Open Mic Studio für bis zu 4 Personen, von dem aus auf UKW, DAB Plus und im Livestream Interviews, Diskussionen, Hörerumfragen und weitere Aktionen gesendet werden. Mit Themenveranstaltungen mit Podiumsgästen, jeweils eine Stunde zwischen 17 und 20 Uhr, zu ÖPNV und Radfahren in München, zur Stadtplanung, Stadtgestaltung, Grünflächen, Frischluftschneisen, Bauen, Nachverdichtung und Klimaanpassung, aber auch dazu, wie die Zahl der Autos in der Stadt verringert und wie der öffentliche Raum neu gestaltet und verteilt werden kann. Einzelheiten im Web unter lora924.de. Das Mobilitätswendecamp im Luitpoldpark U2, U3, U8 Scheibplatz wird vom 5. bis 10. September gegen die IAA protestieren. Ziel ist eine sozial gerechte Verkehrswende. Das Camp will solidarische Praxis direkt erfahrbar machen und Bildungsangebot und vernetzendes Element für die Klimabewegung sein. Aber auch Utopien für eine demokratischere und gerechtere Welt entwickeln und in die Praxis führen. Das Camp wird für etwa 1500 Menschen Zeltmöglichkeiten, Küchen, Toiletten und Supportstrukturen bieten. Kontakt: mobilitätswende-camp-München@riseup.net. Am Freitag, 8. September, steigt von 19 bis 21 Uhr die große IAA-Debatte. Wie lange fahren wir noch Auto? Fossil. In der MVHS, Münchner Volkshochschule, Einsteinstraße 28, Saal 1 und auf Zoom online und live auf YouTube. Für die kostenlose Hybridveranstaltung anmelden könnt ihr euch unter protect-the-planet.de, dort beim Auswahlbutton oben rechts auf Events klicken. Da Darauf folgt die große Demo unter dem Thema Blockt IAA 2023. Autokonzerne entmachten, Klima schützen. Am Sonntag, 10. September. Sie beginnt um 11 Uhr am Mobilitätswendecamp beim Obelisk im Luitpoldpark. Der Demostart um 12 Uhr ist schnell erreichbar mit U2, U3, U8 bis Scheidplatz. Abschlusskundgebung am Karolinenplatz, wo auch die IAA-kritische Radldemo von Bund Naturschutz, Naturfreunden und VCD endet. Einzelheiten im Web unter sand-im-getriebe.mobi und unter mobilitätswendecamp.noblogs.org. Der globale Klimastreik der Fridays for Future am Freitag, 15. September unter dem Motto End the Era of Fossil Fuels startet um 12 Uhr beim Siegestor U3 U6 Universität. Auf den Punkt gebracht, es muss Schluss sein damit, grün zu sprechen und fossil zu handeln. Details im Web unter fridaysforfuture.de und unter fff-muck.de. Kommt zum Klimatreffpunkt. Oft mit aktuellen Schwerpunktthemen. Jeden Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr sind wir auf dem Marienplatz, um zu zeigen, dass wir an eine bessere Zukunft glauben und dafür kämpfen. Wofür setzen wir uns ein? Treat every crisis as a crisis. Klimaschutz jetzt, Klimagerechtigkeit jetzt. Veranstalter Parents for Future München. Im Web klimatreff.de. Im Klimatalk könnt ihr neue Erfahrungen sammeln. In diesem zweistündigen Seminar geht es um hilfreiche Strategien und Lösungen vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zur Psychologie in der Klimakommunikation. An den Samstagen 30. September, 28. Oktober und 25. November, jeweils um 19.30 Uhr. Kostenlos und online via Zoom-Meeting. Anmeldung bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung an elisabeth.frank@leocor.org. Leocor mit C bitte. Diese und ganz viele weitere spannende Events und Aktionen findet ihr auf folgender Webseite parentsforfuture.de/München. Oben rechts unter dem Link Veranstaltungen mit Klimabezug. Und, besonders wichtig, sorgt bei der von Dr. Söder selbst so bezeichnenden Schicksalswahl am 8. Oktober mit euren Stimmen dafür, dass der Bayerische Landtag mit Menschen besetzt wird, die nicht nur Wind machen, sondern auch verstehen und bereit sind, diesen für unser dann noch schöneres Bayern zu nutzen.
Für heute ist die Zeit leider um, aber der nächste Klimafunk muss nicht lange auf sich warten lassen. Wir hören uns wieder am 30. November um 19 Uhr. Und damit verabschiede ich mich für heute. Unsere Gäste in dieser Sendung waren Andreas Kemper und Clara Butz. Roman Schaller führte die Interviews. Manfred Bauer präsentierte die Veranstaltungstipps. Sendungsleitung und verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen oder Kritik zur Sendung kritik@lora924.de. Bis zum nächsten Mal.
Wir wünschen euch einen schönen Spätsommer und einen angenehmen Herbst. PS: Nicht vergessen, am 8. Oktober ist Klimawahl.